Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
In die überaus vielfältige und komplexe Welt der Käfer wird uns gleich der Schriftsteller und Biologe Bernhard Kegel mit seinem jüngsten Buch führen, in dem wir aber auch erfahren, was es mit dem berühmtesten Käfer der Weltliteratur, Kafkas Gregor Samsa, nämlich auf sich hat. Bernhard Kegel ist unser Gast zum Lesart-Wochenauftakt. Die Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Am vergangenen Samstag wurde der Büchnerpreis 2019 in Darmstadt verliehen, die wohl prestigeträchtigste Auszeichnung der deutschsprachigen literarischen Welt. In diesem Jahr wurde dem Schweizer Lukas Berfuss diese Ehre zuteil, ein Schriftsteller und kritischer Kopf, den in seiner Heimat aber manche gar nicht mögen, weil Lukas Berfuss sich nicht zurückhält mit Meinungen und Kommentaren zur sozialen und politischen Lage unserer Zeit. Gespannt war man auch deshalb auf die Rede des Preisträgers und man wurde nicht enttäuscht.
Sie sind nicht plötzlich wieder da, die Nazis, und ihr Gedankengut, und sie selbst sind überhaupt nie weg gewesen. Und jeder Demokrat, der darüber staunt, sollte sich vielleicht fragen, warum er es vergessen hat, und vor allem, wer uns all dies in Zukunft ins Gedächtnis rufen wird.
Lukas Berfuss, der Büchnerpreisträger 2019, in seiner Dankesrede am vergangenen Samstag in Darmstadt. Für uns hat sich die Literaturkritikerin Sieglinde Geisel die Rede angehört. Sie ist im Studio. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Es war eine entschieden politische Rede, in der Lukas Berfuss aber interessanterweise mit keinem Wort auf seine Heimat, die Schweiz, einging. Es ging mehr um Grundsätzliches, um Gewalt, um Totalität, totalitäre Systeme und eine unselige Kontinuität. Wir haben es kurz in diesem Ton gehört, die Nazis sind wieder da. Hat Sie, Frau Geisel, diese Themenwahl erstaunt?
Ja, natürlich hat sie mich einerseits schon erstaunt, denn er hat ja also zum Beispiel 2015 mit dem Essay Die Schweiz ist des Wahnsinns, der in der FAZ damals abgedruckt wurde, in der Schweiz unglaubliche Wellen geschlagen. Und ich dachte so ein bisschen, dass jetzt das quasi fortgeführt wird in dieser Rede. Und es war überhaupt nicht so. Aber andererseits hätte es mich auch überrascht, wenn er mich nicht überrascht hätte, denn Lukas Berfuss ist bekannt dafür, Erwartungen nicht zu erfüllen.
Er sagt aber auch, dass sozusagen dass es für ihn ganz neue Erkenntnisse gäbe in Sachen historischer Einschätzung, politischer Einschätzung. Man würde nämlich alles so schnell vergessen. Er habe selber vergessen, dass es diese Nazi-Kontinuität beispielsweise gibt. Das scheint mir doch noch überraschendes Eingeständnis.
Er sagt ja, er hat vergessen, dass er es gewusst hat. Er leugnet ja nicht, dass wir das eigentlich alles wissen. Er fragt mehr, ob wir verstanden haben, was damals geschehen ist. Und das finde ich schon ein ganz wichtiger Diskurs, der jetzt überhaupt wieder vorhanden ist. Also die Frage, ist das nicht, haben wir das gar nicht wirklich verstanden und überwunden, was die Nazis getan haben? Und dass ihn das eben auch als Schweizer bewegt, das zeigt eben, er sagt in dieser Rede eben auch, ich bin ein Autor aus dem Europa des 20. Jahrhunderts, dass er eben nicht provinziell denkt. Und ich denke, dass er sich selbst auch so sehr, es ist auch ein rhetorischer Trick quasi, ja, ich habe das auch alles vergessen, das und so, zählt dann alles auf. Das ist aber auch etwas, er hat keinen intellektuellen Habitus. Er möchte damit auch rhetorisch signalisieren, ich bin einer von euch.
Lukas Berfuss ist ja mehr Theatermann eigentlich als Romanautor, hat 25 Stücke geschrieben. Hat sich das in seiner Rede auch niedergeschlagen, diese Ästhetik?
Oh ja, klar. Also es ist einfach großes Kino. Ich würde allen empfehlen, sich die Rede anzuhören, weil es einfach die körperliche Präsenz, die er als Theatermann hat, die ist sehr spürbar. Also er ist eben kein Schriftsteller, der nur auf dem Papier Sachen macht, sondern er lebt in Räumen. Er versetzt uns ans Schauplatz, auch in dieser Rede, wo es dann eben auch nicht nur um Auschwitz geht, sondern auch um Sarajevo, wo er mit drei Sätzen uns da hinholt. Oder der Moment, wo er die Reise nach Auschwitz beschreibt, ja damals, als der Jugoslawienkrieg war, mit einem Freund unternommen hat, dann sagt er, ja, er erinnert sich noch, da waren badende Menschen und die Bachstelze dort. Und mit diesem Wort holt er uns sofort dorthin, also er lässt uns das erfahren und dann kommt der Satz, ja, da habe ich verstanden, was ist denn eigentlich das Problem dieses Europa, wie konnte es je so weit kommen? Und dann kommt der nächste Satz, ja, und an diesem Punkt bin ich noch immer. Und ich meine, das ist eine Verdichtung, das ist sehr dramatisch, auch sehr theatralisch.
Lukas Berfuss stellt auch zu Anfang die Frage, was mit diesem Büchnerpreis eigentlich ausgezeichnet worden sei. Haben Sie darauf eine Antwort?
Ja, das ist eine, eben die Rede ist auch rhetorisch einfach sehr geschickt gebaut. Das ist natürlich auch ein rhetorischer Kniff. Er hat sich damit selbst die Gelegenheit gegeben zu erzählen, was er eigentlich macht, womit er sich beschäftigt. Und für mich ist diese Rede im Grunde auch eine Art Poetikvorlesung. Also er sagt dann eben, wie komme ich denn überhaupt darauf, dass ich in meinem Werk mich ständig mit Mord und Totschlag beschäftige. Und im Publikum waren seine Kinder und er sagte dann noch, ja, also ich meine, wie soll ich das meinen Kindern erklären? Ich möchte denen doch eigentlich die Hoffnung auf das Gute weitergeben und kann dann seine ganze Poetik daran entwickeln. Was heißt es, heute ein politischer Autor zu sein? Das war für mich auch eine Aussage dieser Rede, dieser Art von politischer Poetik. Und die Frage, wie können wir uns lebendig erinnern? Eben dieses quasi Vergessen, was ja nicht heißt, wir haben die Fakten vergessen, sondern wie schaffen wir es, die Fakten lebendig zu erhalten, dass das letzten Endes eben auch die Aufgabe der Literatur sei. Das habe ich aus dieser Rede auf jeden Fall mitgenommen. Und das, was der Büchnerpreis in dem Sinn auszeichnet, ist eine Literatur, die uns erklärt, was geschehen ist. Und nicht nur erklärt, sondern uns das fühlen lässt, uns das zur Erfahrung macht.
Über den diesjährigen Büchnerpreisträger Lukas Berfuss und seine Rede, das war die Einschätzung von Siglinde Geisel. Besten Dank.
Danke auch.
Sie hören die Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Der Berliner Bernhard Kegel hat die seltene Gabe, als Schriftsteller komplizierteste Wissenschaft in Literatur zu verwandeln. Der promovierte Biologe macht das seit vielen Jahren mit spannenden Romanen, aber auch mit sehr erfolgreichen Sachbüchern über Tiere in der Stadt, Mikroben, Dinosaurier. Sein Buch Die Ameise als Tramp ist ein Dauerbestseller. Und jetzt krabbelt es wieder. Mächtig in seinem jüngsten Buch, das schlicht Käfer heißt. Guten Morgen, Bernhard Kegel.
Guten Morgen.
Käfer bilden die weltweit größte Ordnung der Insekten, habe ich gelernt, mit 380.000 beschriebenen Arten. Man schätzt, dass es noch Millionen unbeschriebener gibt. Allein diese Zahlen, die beeindrucken den Laien sofort. Was fasziniert Sie denn an Käfern so sehr?
Na, ich habe schon als Schuljunge angefangen, Käfer zu sammeln und weiß da mich sozusagen in einer sehr prominenten Reihe von Menschen, die ihre Karriere in der Biologie mit dem Sammeln von Käfern begonnen haben. Das fing schon mit Darwin an und das zieht sich bis in die heutige Zeit vor. Käfer sind halt ein wunderbares Mittel, um sozusagen in die Vielfalt der Natur einzutauchen. Und sie haben, wie andere Insekten auch, ja die Eigenschaft, dass sie im Tode aussehen wie im Leben. Also sie unterscheiden sich praktisch kaum. Man muss schon sehr genau hingucken. Das heißt, sie sind als Sammelobjekt ganz hervorragend geeignet. Und das war mein Einstieg. Und naja, als Biologe, Sie haben es ja eben gesagt, kommt man an den Käfern praktisch nicht vorbei. Jede vierte Tierart auf Erden ist ein Käfer. Das ist schon eine ganz bemerkenswerte Vielfalt, wo sich natürlich auch die Frage stellt, was steckt dahinter und was hat das für eine Bedeutung für uns Menschen?
Welche Rolle spielen denn Käfer im großen Ökosystem der Welt?
Na, das sind natürlich ganz vielfältige Rollen. Das kann man so pauschal schlecht beantworten. Also es gibt ja alle möglichen Lebensweisen. Es gibt räuberische Käfer, es gibt pflanzenfressende Käfer. Für uns Menschen sind sicherlich letztere besonders bedeutsam. Also sie können enorme Schäden verursachen als Vorratsschädlinge, als Schädlinge in der Landwirtschaft. Wir erleben das ja jetzt gerade nach den beiden trockenen Jahren. Ist unser Wald von Borkenkäfern attackiert. Ich war gerade im Teutoburger Wald und habe gesehen, dass die Fichten dort wirklich katastrophal schlecht aussehen. Es sind so viele angeschlagen durch die Borkenkäfer, dass man gar nicht hinterherkommt und sie aus dem Wald entfernt. In Amerika, Nordamerika sind von solchen Borkenkäfern Milliarden von Bäumen zerstört worden. Also diese winzigen Tierchen, die können sozusagen ganze Ökosysteme verändern. Und sie sind aber natürlich auch Anlass der Freude für viele Menschen. Also wenn man nur an Marienkäfer denkt, das ist sicherlich ein Tier, über das sich mehr oder weniger jeder freut, wenn er es sieht. Sie haben auch in der Kulturgeschichte eine sehr wichtige Rolle gespielt.
Die Literatur, die Kultur, die haben Sie, Bernhard Kegel, in Ihrem Buch immer im Blick. Ihr erstes Kapitel überschreiben Sie mit ein ungeheures Ungeziefer. Und Kafka-Kenner sagen dann, so nennt er nämlich seinen Gregor Samsa, der sich eines Morgens verwandelt sieht. Und Sie, Herr Kegel, bezweifeln ob er wirklich zum Käfer wurde.
Ja, ich weiß gar nicht, woher dieses Gerücht kommt, weil Kafka schreibt nicht, dass es sich um einen Käfer handelt. Ich habe die Geschichte daraufhin nochmal ganz genau gelesen. Die einzige Person in dieser Geschichte, die von einem Käfer spricht, ist die Haushälterin, aber der ist nun nicht allzu viel zoologische Expertise zuzutrauen. Ja, die nennt ihn, glaube ich, alter Mistkäfer und meint es aber ganz nett. Ja, es gibt tatsächlich überhaupt keinen konkreten Hinweis in der Geschichte, dass es sich um einen Käfer handelt. Und wenn man Kafka denn genau liest, wie er dieses Tier beschreibt, dann muss man sogar zweifeln, dass es sich überhaupt um ein Insekt handelt. Ja, die deprimierende, für Biologen deprimierende Schlussfolgerung am Ende ist wohl, dass Kafka es nicht besonders wichtig war, um was für ein Tier es sich genau handelt.
Wir sind gespannt auf die Rückmeldung aus der Kafka-Forschung. Also Gregor Samsa, kein Käfer, das wäre eine Schlagzeile. Nichts bereitete mir so viel Freude wie das Käfersammeln. Das war pure Passion, so zitieren Sie den großen Charles Darwin, Sie haben ihn schon erwähnt, als auch ja großen, berühmten Käferforscher und begeisterter Sammler. Der literarisch berühmteste Deutsche war wohl unbestritten der Schriftsteller Ernst Jünger, ein international anerkannter Fachmann. Waren Sie mal in seinem Haus in Wilflingen?
Nein,
da ist ein echtes Käfermuseum. Ne?
Ja, also es muss schon beeindruckend sein, aber ich meine, von der Größe seiner Sammlung her war er eher im unteren Bereich angesiedelt. Da gibt es andere, also etwa der Münchner Lodenfabrikant Frey, der eine gigantische Sammlung angehäuft hat in seinem Leben und um deren Verbleib es richtig große Auseinandersetzungen gab, bis hin zum Bundesinnenminister, der dann schließlich entscheiden musste, ob das ein nationales Kulturgut ist, diese Sammlung, oder nicht.
Stichwort Sammler. Sie erzählen da ganz viele drollige Geschichten, aber auch bemerkenswerte im Sinne von auf den Sammlerfleiß. Ja, wenn man sich die Naturkundemuseen anschaut, da wird es Millionen Kästen geben auf der ganzen Welt. Und was ich nicht wusste, dass es da auch einen Käfer gibt, der da ganz entscheidend oder ganz ungut wirken kann, den Museumskäfer.
Ja, das ist der Feind jeder Sammlung. Wenn der sich einschleicht auf irgendeine Weise in diese ja eigentlich hermetisch abgeschlossenen Insektenkästen, dann ist Trauer angesagt, dann zerfallen die Insekten.
Weil der futtert die Kästen leer, oder wie?
Der frisst sozusagen die Reste der Weichteile, die da noch in den Skeletten vorhanden sind, und die zerfallen dann in einzelne Bruchstücke. Und dann
aber das heißt, da hat sich ein Museum, eine Art gebildet, weil es Käfer in Museen gab?
Nein, also der war sicherlich vorher auf andere Nahrungsquellen spezialisiert und hat dann irgendwann entdeckt, Käfersammlungen, da ist was für mich zu holen.
Wir haben ja mittlerweile ein Gottlob gestiegenes Bewusstsein für die Bedeutung von Artenvielfalt, Bernhard Kegel. Und Sie machen das auch zum Thema. Sie haben jetzt schon vom Borkenkäfer gesprochen. Man hätte auch noch den Kartoffelkäfer nennen können. Die Schädlinge, die man ja wirklich bekämpfen und vernichten muss. Gleichzeitig sagen Sie aber auch, jeder Käfer, der in einem Schaukasten steht, der ist getötet worden. Man muss sie einfach töten, um sie zu sammeln. Heikel in Zeiten, wo ja jede Biene zählt. Und Sie schreiben selber an der Stelle, ja, Sie bringen es auch nicht mehr übers Herz.
Nein, man muss sie töten, um zu sammeln. Einerseits aber auch, um sie zu bestimmen überhaupt. Also um überhaupt zu wissen, mit welchem Käfer genau habe ich es denn hier zu tun? Also viele Merkmale an den Käfern, die zur Bestimmung wichtig sind, sind eben wirklich nur zu erkennen, wenn man ein totes Tier hat und nicht eins, was da unter der Lupe zappelt, dann kann man das nicht erkennen. Also in der Forschung ist es leider eine Notwendigkeit. Und mir ging es halt so, dass ich in meiner wissenschaftlichen Arbeit so viele Käfer töten musste bei Freilanduntersuchungen, dass ich mir dann irgendwann geschworen habe, ich werde nie wieder ein Tier umbringen, nur zu sammeln. Zwecken.
Nochmal auf diese gigantischen Zahlen, also 380.000 beschriebene Arten. Sie machen dann noch einen Vergleich. Guckt mal hier, wir haben ungefähr 10.000 Vogelarten, 5.400 Säugearten und 380.000 Käferarten. Aber das sind nur die beschriebenen, dass es noch Millionen gibt. Sie sagen auch, dass es die größte Erfolgsstory des Tierreichs sei, die Käfer. Wieso eigentlich gibt es denn so viele?
Das ist eine Frage, die nicht wirklich beantwortet werden kann. Also der britische Biologe Haldane, der hat mal den schönen Bonmot von sich gegeben auf die Frage, was er denn über den Schöpfer gelernt habe aus seinem Studium der Natur. Und seine Antwort war, dass der Schöpfer eine besondere Vorliebe für Käfer haben müsse. Also diese Vielfalt war schon immer ein Faszinosum irgendwie und man kann sie nicht wirklich erklären. Offenbar ist dieser Bauplan, der dem Käfer zugrunde liegt. Ganz einfacher dreiteiliger Körperaufbau, Kopf, Brust, Hinterleib mit den Beinen und den Flügeln. Flexibel, dass er sich in alle möglichen Weisen, in alle möglichen Richtungen weiterentwickeln kann und anpassen kann und dann zu dieser ungeheuren Vielfalt geführt hat.
Man lernt echt viel von Ihnen, Herr Kegel. Ich habe zum Beispiel auch immer geglaubt, dass die Punkte auf dem Marienkäfer sein Alter anzeigen.
Nein, also das ist ja unmöglich. Das ist natürlich für einen Käferforscher schwer zu ertragen.
Das ist
ein Artmerkmal, genauso wie die Streifen der Zebras ein Artmerkmal sind. Also ein 2-Punkt-Marienkäfer, der hat immer 2 Punkte und nie mehr. Und ein 7-Punkt-Marienkäfer hat gar nicht die Chance, 7 Jahre alt zu werden, um dann 7 Punkte zu erwerben. Also er hat von Anfang an 7 Punkte und das ändert sich nie.
Haben Sie ein Lieblingskäferlein?
Also ich habe mal angefangen, mit dem Goldlaufkäfer zu arbeiten, wissenschaftlich. Und der ist mir schon ans Herz gewachsen. Ein wunderschönes Tier, ein lebendes Juwel, das auf unseren Ackerflächen sehr häufig ist und das man auch heute noch zahlreich sieht, wenn man die Augen aufhält. Das wäre bei uns so einer meiner Lieblinge.
Käfer, das neue Buch von Bernhard Kegel, ist im Verlag Matthes und Seitz in der Reihe Naturkunden erschienen. Herr Kegel, vielen Dank dafür und dieses Gespräch. Das Deutsche Pennzentrum feiert in diesem Jahr ein gleichermaßen erfreuliches wie deprimierendes Jubiläum, denn seit 20 Jahren genau bietet die Schriftstellervereinigung Schutz und Unterstützung für Writers in Exile, Autorinnen und Autoren also, die in ihren Heimatländern verfolgt und mit dem Tode bedroht werden. Und das muss der PEN weiterhin dringend tun, denn in so vielen Ländern steht es schlecht um die Meinungsfreiheit, wird jedes kritische Wort unterdrückt. Zum Beispiel auch in Eritrea. Von dort ist die Lyrikerin und Journalistin Yirgalem Fisseha Mebrahtu geflohen. Seit einem Jahr lebt sie auf Einladung des PEN sicher in Deutschland, Gottlob, und hat jetzt unserer Reporterin Cornelia Wegehoff von ihrem Schicksal in Eritrea erzählt.
Ihr Lächeln ist strahlend. Ihre Energie wirkt grenzenlos. Yirgalem Fisseha Mebrahtu hat ihren Lebensmut nicht verloren. Und das, obwohl die 37-Jährige schon einmal alles verloren hatte. Ihre Freiheit, ihre Würde, die Menschen, die ihr nahestehen.
When time takes longer, I start to pray.
Als es immer länger dauerte, fing ich an zu beten. Ich sagte, Gott, gib mir nur eine Minute, damit ich meine Familie sehen kann.
God, give me a minute to see.
6 Jahre lang saß die Lyrikerin und Journalistin in Eritrea im Gefängnis. Warum genau, weiß sie bis heute nicht. Es gab keine offizielle Anklage, kein Gerichtsverfahren. Bitterer Alltag in Eritrea, das als Nordkorea Afrikas bezeichnet wird. Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen beklagt seit Jahren die totalitären Praktiken, mit denen das Regime die mehr als 4,5 Millionen Einwohner schikaniert. Yirgalem war im Hauptberuf Programmdirektorin bei Radio Bana, einem staatlichen Bildungsprogramm, als sie vor 10 Jahren überraschend festgenommen wurde.
Es war am 9. Februar 2009. Unser Chef rief uns zu einem Meeting zusammen. Wir standen gerade auf dem Flur, als wir auf einmal von Soldaten umzingelt wurden, vielleicht 15 oder 20 Männer. Wir waren geschockt, aber wir dachten, naja, die suchen irgendjemanden. Jemand anderen.
Yirgalem Fisseha Mebrahtu hat sich in Eritrea mit ihren Gedichten und Kurzgeschichten einen Namen gemacht. Den privaten Literaturclub, den sie bereits in jungen Jahren gegründet hatte, musste sie jedoch schließen. Und auch die Zeitungen, bei denen sie als Journalistin ihr Geld verdiente, wurden nach und nach wie alle unabhängigen Medien Eritreas verboten. Die Machthaber in der Hauptstadt Asmara versuchen bis heute, jedwede Regimekritik im Keim zu ersticken. Bei Radio Bana berichteten Yirgalem und ihr Team aber nur über Themen aus der Landwirtschaft.
Ich dachte also, das ist ein Irrtum. Und sogar als sie uns ins Gefängnis brachten, dachte ich immer noch, das ist ein Irrtum, die lassen mich gleich frei. Sie haben mich gefragt, ob ich Kontakte zu oppositionellen Medien außerhalb des Landes habe. Medien, die gegen die Regierung sind. Ich kannte nicht mal die Namen dieser Sender. Weil ich kein Geständnis ablegen wollte, begannen sie dann zu fragen, was meine Gedichte eigentlich bedeuten, was dieser und jener Satz darin heißen soll.
Über 100 Gedichte hatte Yirgalem bis dahin veröffentlicht, in privaten und auch in regierungstreuen Zeitungen. Sie hatte sogar nationale Literaturpreise gewonnen. Offene Kritik habe sie dabei nie geübt. Die Schere der Selbstzensur sei ohnehin im Kopf gewesen. Hat sie denn zwischen den Zeilen Kritik geübt?
Maybe.
Vielleicht.
Gibt die Autorin zu, aber der eritreische Sicherheitsapparat interpretiere auch in völlig unpolitische Gedichte hinein, was ihm passt.
Einmal befragten sie mich zu einem Gedicht, in dem es um eine Liebesgeschichte ging. Darin hat eine Frau ihren Freund kritisiert und die dachten, das sei metaphorisch. Und in Wahrheit hätte ich doch garantiert den Präsidenten gemeint. Die einzige Option, die man da noch hat, ist mit dem Schreiben komplett aufzuhören.
Aber auch hinter Gittern schreibt Yirgalem heimlich weiter. Lange Zeit sitzt sie sogar in Isolationshaft, immer wieder wird sie misshandelt. Ich lebe noch, so der Titel ihrer Gedichtsammlung, die Yirgalem Fesseha Mebratu jetzt in ihrer Muttersprache Tigrinya veröffentlichen konnte. Die deutsche Übersetzung soll bald folgen. Seit ihrer Flucht aus Eritrea lebt Yirgalem seit Dezember 2018 nämlich in München, ist Stipendiatin des Writers in Exile-Programms des Deutschen Pen-Zentrums.
I love my country, but now it's a big prison.
Ich liebe mein Land, aber jetzt ist es nur noch wie ein großes Gefängnis. Wir wissen, dass allein 11 Schriftsteller, Dichter und Journalisten seit 18 Jahren inhaftiert sind. Aber niemand weiß, wo sie sind und ob sie überhaupt noch leben.
Yirgalem Fesseha Mebratu warnt davor, sich zum Beispiel durch den Friedensnobelpreis an den Premierminister Äthiopiens, Eritreas Nachbarland, von der Dramatik der Menschenrechtslage in ihrer Heimat ablenken zu lassen.
Falls das Kriterium für diesen Preis war, dass der Premierminister von Äthiopien Frieden für die Menschen in Äthiopien und Eritrea gebracht hat, dann bin ich absolut gegen diese Entscheidung. Denn für die Eritreer gibt es keinen Frieden. Im Gegenteil, vor dem sogenannten Friedenspakt konnten die Eritreer immerhin noch nach Äthiopien fliehen und waren dort sicher. Schriftsteller und Journalisten konnten dort offen arbeiten und publizieren. Jetzt müssen sie sich auch dort verstecken. Ich möchte die Stimme der Menschen sein, die keine Stimme mehr haben.
I want the voice of the voiceless people for all Eritreans.
Yirgalem Fesseha Mebratu, die Schriftstellerin aus Eritrea, über ihre und die Situation ihres Landes.
Straßenkritik.
Mein Name ist Dieter Meissner, ich komme aus Tübingen, mache gerade hier in Garmisch Urlaub. Wir sind hier gerade an dieser Buchhandlung hier vorbeigekommen und haben gesehen, dass es hier so Krimis gibt aus den Alpen. Und deswegen bin ich hier gerade in die Buchhandlung eingegangen, bin aber dann doch bei anderen Krimis hängen geblieben. Zum Beispiel habe ich mir jetzt wieder ein Buch gekauft von Arnaldur Indridason. Das ist ein isländischer Autor, der Island-Krimis schreibt. Was sehr interessant ist bei Indridason, ist, dass er nicht einfach nur ein Krimi aus der Jetztzeit schreibt, sondern auch zurückgeht. Jetzt bei dem Buch, das ich gerade gekauft habe, das spielt im Jahre 1942. Das ist eben das Spannende an diesen Indridason-Krimis.
Aus Garmisch-Partenkirchen kommen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und der Tübinger Dieter Meissner war auch zufällig gerade da. Er liebt es literarisch kühl und empfiehlt Eiseskälte, den Thriller des isländischen Bestsellerautors Arnaldur Indriasson. Erschien als Taschenbuch im Löwe Verlag, 400 Seiten für rund 10 Euro. Literatur aus Schottland wollen wir uns jetzt anschauen. Ein neues Buch von John Burnside, dem inzwischen auch bei uns sehr bekannten, vielgelobten Autor. Neben seinen Romanen und Gedichten hat John Burnside sein Leben und Schreiben immer auch autobiografisch begleitet und das auf äußerst schonungslose Weise. Offen hat er über seine Drogensucht, von Aufenthalten in der Psychiatrie geschrieben, von seinen Traumata und Ängsten. Und jetzt gibt es einen weiteren Band. Er heißt über Liebe und Magie, I Put a Spell on You. Und unsere Kritikerin im Studio ist Verena Offermann. Ist das, Frau Offermann, wieder so ein Memoir von John Burnside, das einem die Schuhe auszieht?
Ja, das, also ob es ein Memoir ist, das würde ich bezweifeln. Schuhe zieht es einem aus, wenn man welche anhat, weil es so intensiv ist und so überraschend, ich konnte es kaum fassen, muss ich sagen.
Wovon schreibt er genau?
Von sich. Von sich, ganz einfach und sehr kompliziert, und von der Männlichkeit. Ich habe lange kein Buch mehr gelesen, das so radikal aus der Sicht des Mannes geschrieben worden ist. Ich muss sagen, es hat mir außerordentlich gut gefallen, weil es in der Offenheit, in der es die Qualen des Mannes mal wieder zum Thema macht, etwas ist, was uns mal wieder vor Augen geführt werden soll, wo das jetzt alles immer so gendermäßig glatt gebügelt wird. Damit hat John Bernstein nun wirklich gar nichts zu tun. Was er macht, ist eine von mir eigentlich unbekannte Technik. Er erzählt ein Stück aus seiner Biografie und dann reflektiert er darüber. Und die Reflexion über das, was er erlebt hat, das ist nicht spektakulär. Das ist ein Leben in einem lausigen Vorort. Vater war Trinker natürlich, die Mutter war, liebte er. Die saß in der Küche und hörte Radio und zog sich zurück. Der Junge war sich weitgehend selbst überlassen. Er nahm Drogen, er wusste nicht, wo es lang geht. Lange, lange Jahre wusste er das nicht. Und er hat alles, er hat es einfach ausprobiert. Aber er war, ich würde sagen, von Anfang an, der Typ des Einzelgängers, der sich zurückgezogen hat, so wie die Mutter in der Küche saß, saß er in irgendeiner Ecke und hat versucht nachzudenken. Und über dieses Nachdenken ist er nicht etwa ins Offene geglitten, sondern immer mehr in sich selbst zurück. Und dieses könnte ja langweilig sein, können Sie jetzt sich vorstellen, aber so ist es nicht, weil er so klug und so intensiv und so erbarmungslos über die Gefühle, über die Beobachtungen, die er in den, auf den Tanzflächen, in der Schule, die er so betreibt. Wie gesagt, es ist alles nicht spektakulär, aber es ist in der Detailgenauigkeit so auch aufklärerisch, glaube ich, für jeden, der das liest. Ich muss wirklich sagen, ich habe sowas selten, ganz selten gelesen, auch in dieser Kombination zwischen kleinen Episoden aus dem Leben und dann darüber gestülpt oder darüber sozusagen wie eine große Recherche geschaut, untersucht, was war das, wie habe ich mich verhalten, warum habe ich mich so verhalten. Und das Zentrum dieses Buches ist die Liebe.
Im englischen Original lautet der Titel ja About Love and Glamour. Über Liebe und ja, Glamour und Ruhm also. Daraus wird jetzt im Deutschen Liebe und Magie. Ist das bedeutsam?
Der deutsche Titel ist wesentlich besser. Wenn es auch um Liebe geht, so geht es um die Liebe, die nicht vollzogen werden kann. Und das ist etwas, der Protagonist oder John Bernstein selbst, denn er schreibt ja über sich, bringt es nicht fertig zu lieben. Es gibt eine Figur, das ist Christina, eine Amerikanerin, die nach Cambridge kommt, wo er an der Fachhochschule studiert. Und beide, er weiß es genau, sie weiß es auch genau, sind sich, ja, sind verliebt, sind angezogen, aber er lehnt es ab. Und er weiß in der Sekunde, wo er zu ihr sagt, nein, ich habe keine Zeit oder ich treffe dich nicht oder weggeht, einfach sich umdreht, er weiß in der Sekunde, dass es höchstwahrscheinlich der Fehler seines Lebens ist. Und sie weiß es auch. Und diese, das ist wirklich eine Tragik, die man in diesem Text richtiggehend fast physisch miterlebt.
Es ist ja nun schon der dritte Band einer radikalen Autobiografie dieses Autors, Frau Offermann. Ich muss bekennen, dass mich die Lektüre dieser Bände gleichermaßen gequält wie begeistert hat. Man leidet mit ihm und ist natürlich hin und weg von diesem Stil, wie er von diesen Kümmernissen erzählt. Auch Sie haben das jetzt schon beeindruckend geschildert. Ist das wieder literarisch so großartig?
Ja, es ist auf eine schlichte Art und Weise großartig. Und das Interessante an diesem ganzen Text ist, dass man muss es nicht merken. Aber man kann es merken. Und wenn man es merkt, macht es einem eigentlich große Freude, dass eigentlich darunter Shakespeare liegt. Die großen Shakespeare-Dramen, die er offenbar sehr gut kennt, die fließen, aber wirklich, das hat nichts mit Bildungshuberei zu tun, sondern die fließen manchmal so ein. Aber sonst ist es schlicht erzählt. Das ist nicht auftrumpfend, sondern das ist in seiner Bekenntnishaftigkeit, ohne kitschig zu sein, ohne eine Sekunde kitschig zu sein, ist es auf eine klare Weise unglaublich beeindruckend.
Wer nun John Burnside noch gar nicht kennt, Verena Offermann, taugt dieses Buch dann wirklich zum Einstieg in diese literarische Welt oder sollte man doch besser mit etwas anderem anfangen, mit seinen Gedichten, mit seinen Romanen?
Ich würde sagen, wenn man gerne Gedichte liest, dann kann man seine Gedichte lesen. Aber es gibt eigentlich das Wort des Einstiegs, das nützt hier gar nichts. Denn man ist von der ersten Zeile dieses Buches, ist man drin, ist man in diesem Milieu, ist man in dieser Wohnung. Im ersten Kapitel wird gerade in ein kleines, mieses Reihenhaus umgezogen. Der Protagonist, also John Burnside, ist noch sehr jung, ein Kind. Das ist ganz egal, ob das nun der dritte Teil ist oder der erste Teil ist. Es ist einfach fast suchtmäßig, dieses Buch zu lesen. Und Sie haben vorhin das sehr schön gesagt, es macht einen fertig, aber man ist fasziniert und eigentlich war ich traurig, als ich es zu Ende gelesen hatte.
Besten Dank, Verena Auffermann, über dieses Buch von John Burnside, über Liebe und Magie, I Put a Spell on You, jetzt auf Deutsch im Penguin Verlag erschienen, übersetzt von Bernhard Robben mit 284 Seiten zum Preis von 20 Euro. Montag, das ist unser Lesart-Hörbuchtag und da wollen wir Ihnen heute ein originell politisches vorstellen, mit Mauersprüchen nämlich, die der Autor Ronald Steckel Anfang der 1980er Jahre gesammelt hat. Und was so zwischen Brandenburger Tor und Bernauer Straße so alles auf die westliche Mauerseite gepinselt wurde, hat nun der Audioverlag aus den Archiven akustisch ausgegraben. Tobias Wenzel hat sich diese Graffiti angehört.
Sender Freies Berlin, Nebenabteilung Graffiti an der Berliner Mauer.
Von Juni bis August 1983 las der Autor Ronald Steckel die besprühte und vollgekritzelte Westseite der Berliner Mauer wie andere eine Zeitung und machte aus seinen Fundstücken eine große Wortcollage. Interpretiert wurde die dann wiederum vom Kabarettisten Wolfgang Neuss für eine Produktion des SFB.
Denkmal, Denkmal, Denkmal an der Mauer.
Nachdenkliche Kommentare gibt es genauso wie kluge Wortspiele, allerdings auch viel Banales, plump Politisches und sogar Unsägliches. Das wird allerdings oft durch die clever gewählte Reihenfolge der Zitate ins Komische überführt.
Die Mauer steht nun schon jahrelang, nun kann sie weg. Getarnte BRD-KZ-Anstalten. Hallo Papa, hallo Mama. Inka, ich liebe dich. Julchen, deine Katze liebt dich zur Milchstraße hin und zurück. Warum dürfen Kaninchen laufen, wohin sie wollen, aber nicht wir? Wo die Freiheit endet, beginnt der Mensch.
Das Hörbuch Die Mauer, die größte Wandzeitung der Welt, ist in seiner Gesamtwirkung nicht trivial, sondern ein vielsagender Spiegel der 60er bis 80er Jahre. Da hört man Flower Power heraus, den Aufschrei gegen das Bedrückende des Kalten Kriegs, die damaligen Sorgen der Menschen.
Verwendet euren Beton lieber für den Wohnungsbau. Ende. Ende. Rettet den Ozongürtel der Erde. Diese Mauer ist kalt. Fass sie mal an. Wehret den Anfängen. Sensibel statt penibel. Oh Schande.
Oh Schande.
Viel Spaß im neuen Jahr.
Ich bin geil.
Gute Zäune machen gute Nachbarn.
Lenin, nicht Lenin. In a world of steel. Eiet dies entmen wo are... Fighting to be born.
Es ist faszinierend, dem schrägen Wolfgang Neuss zu lauschen, wenn er nicht gerade versucht, Englisch zu sprechen. Das ist manchmal selbst nach mehrmaligem Hören unverständlich, was unfreiwillig komisch wirkt, also letztlich eben doch Unterhaltungswert hat. Die Vielstimmigkeit der Mauer-Graffiti-Collage mit nur einem Sprecher aufzunehmen, war ein Risiko. Aber Neuss gelingt es, die einzelnen Zitate abzuheben, indem er gekonnt variiert zwischen laut und leise, dümmlich und nachdenklich, unbedarft und keck, ja sogar singt.
Ein Loch in der Mauer, lieber Erich, ein Loch. Machst du, lieber Stasi, machst du. Im Dritten Reich ist alles gleich. Kein Schwanz ist so hart wie das Leben. Annemie für ewig, weg mit der Mauer. Der Kindheit ihre Macht. Gegen jüdische Hausbesitzer.
Spätestens, wenn es antisemitisch und rassistisch wird, meint man erschrocken, im Hier und Jetzt angekommen zu sein. Überhaupt beschleicht einen bei all dem Unerhörten und Radikalen, aber auch bei all dem Belanglosen das Gefühl, in Wirklichkeit Kommentare aus Facebook, Twitter und Co. vorgelesen zu bekommen. Nur, dass auf der Westberliner Mauer wegen der nicht vorhandenen Gleichzeitigkeit der Meinungsäußerungen noch keine hasserfüllten Schlagabtäusche stattfanden.
Hi, Denis, beeil dich, warum warst du nicht da? Bürger, habt Acht, Faschismus kommt nicht über Nacht. Oink, Schweine, Skins, ja, in Westen, da gibt's Stoff und Schokolade für alle. Ja, in Westen, da gibt's Stoff und Schokolade für alle. Fehlgebot kommt, lieber arm ab als arm dran.
Nach einer knappen Stunde und Hunderten von Zitaten, von erfrischend Banalem über unappetitlich Dumpfes bis zu befreiend Absurdem, nach Wut über die Teilung Deutschlands und Warnung vor der Rückkehr der Rechtsradikalen, kurz nach dieser Zeitgeschichte in Sätzen und Satzfetzen, ist einem ganz schwindelig zumute und man fragt sich:
Wer stoppt die Welt? Ich will aussteigen.
Die Mauer, die größte Wandzeitung der Welt. Das Hörbuch von Ronald Steckel ist im Audioverlag veröffentlicht, auf einer CD. Rund 13 Euro kostet sie. Und mit diesem Hörtipp sagt die Leser Tschüss für heute. Im Programm von Deutschlandfunk Kultur geht es nach den Nachrichten um das Musikfestival Now in Essen.